Hallo, ich bin Caro und ich lese den Predigttext von heute. Da lese ich zuerst Psalm 85 und dann Jesaja 9, Vers 1 und 5. Ein Psalm der Kohariter vorzusingen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünden bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinem Zorn walten lassen für und für? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk, seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne. Dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst.
Ich bete mit uns. Vater im Himmel, für diesen Sonntag danke ich dir, dafür, dass zweiter Advent ist und dafür, dass wir hier zusammen sind. Und wir kommen heute mit ganz unterschiedlichen Gedanken hierher, mit unterschiedlichen Fragen und auch mit Bildern über dich, wie du bist, wer wir sind, wer die anderen sind. Und manche von diesen Bildern machen mir Angst, machen uns Angst, manche sind befremdlich, manche machen Mut. Und ich möchte dich bitten, dass du die Worte, die heute gesagt werden, aber auch die, die nicht gesagt werden, dass du das in die Hand nimmst und dass du ein Stück mehr von dir zeigst heute. Amen. Genau, man sagt Amen, sehr gut. Psalm 85 ist ein echter Adventspsalm, also mehr geht eigentlich nicht. Und er ist aber leider nicht so besinnlich, wie wir uns das wünschen. Denn in diesem Psalm gibt es, wie eigentlich in jedem Psalm, eine Spannung, die sich nicht so einfach auflösen lässt. Dieser Psalm ringt mit der Gottfinsternis, mit dem Gefühl, dass Gott nicht da ist, mit der Erfahrung, dass er nicht so leicht zu begreifen ist, wie wir gerne hätten. Und auf der anderen Seite rechnet der Psalmist, der Autor dieses Psalms, mit Gottes Eingreifen. Und in dieser Spannung lebt der Psalm. Es ist ganz viel Licht, aber es ist auch Dunkelheit in diesem Psalm. Und das passt ja irgendwie zur Jahreszeit, das passt zum Advent. Viel dunkler geht's eigentlich nicht in Berlin und viel ungemütlicher als so Schneeregen und später dann wieder Regen geht eigentlich auch nicht. Ich habe vor einigen Jahren einen Winter in Berlin erlebt, wenn ihr da auch schon in Berlin wart, oder da war es, glaube ich, es gab 15 Stunden Sonne von Anfang November bis Ende Februar. 15 Stunden Sonne in 3,5 Monaten. Das ist Berlin. So dunkel kann es hier sein. Aber manchmal siegt selbst das Licht in Berlin. Ich erinnere mich auch an Sonntage oder so, wo man auf dem gefrorenen Kanal im Schnee bei Sonnenschein spazieren konnte, bei minus 10 Grad. Und durch den Schnee wird das Licht reflektiert und es ist noch ein Stück heller als im Sommer sogar. Man wird schneeblind, wenn man nicht aufpasst. Ich möchte uns heute auf so eine adventliche Reise mitnehmen. Von der Dunkelheit ins Licht. Von der Ausweglosigkeit in die Hoffnung. Von der Verlassenheit in die Gegenwart Gottes. Von der Enttäuschung ins neue Vertrauen. Und dieser Weg hat drei Wegpunkte. Der beginnt in der Dunkelheit, geht in die Dämmerung und endet hoffentlich im Licht. Wir beginnen aber im Dunkeln. Die Dunkelheit hier in diesem Psalm stellt sich wie folgt dar. Vers 5 bis 8. Hilf uns Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Willst du uns denn ewiglich zürnen, dein Zorn für immer walten lassen über uns? Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeig uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Völlige Dunkelheit. Dieser Psalm entsteht in einem der tiefsten Momente dieser Geschichte des Volkes Israel. Wir sehen hier das offene Ringen mit Gottes Wesen. Hat er nicht gesagt, dass er nicht immer zornig ist? Wieso hilft er nicht, wenn wir in der größten Not sind? Hat er sich vielleicht verändert oder haben wir ihn nie richtig gekannt? Wer ist dieser Gott, der sich nicht rührt? Hat er uns vergessen? In seinem Andachtsbuch zum Advent schreibt Richard Rohr, und das lesen wir gerade zusammen auch in unserer Stille im Advent, Aktion ist ein bisschen viel gesagt, wir sind sehr inaktiv dabei, wir sind sehr still, aber wir lesen dieses Buch gemeinsam und er sagt in diesem Buch etwas sehr Spannendes über die Dunkelheit. Ich lese das vor, ihr könnt das mitlesen. Nenn die Finsternis nicht Licht. Nenn die Finsternis nicht gut. Denn das ist die Versuchung, der viele erliegen, die sich ganz mit einer bestimmten Weltanschauung identifizieren. Meist ist ihnen weder Weisheit noch Unterscheidungsvermögen beigebracht worden. Oft versuchen wir, unsere innere Spannung loszuwerden, indem wir die Finsternis nicht Finsternis nennen. Und so tun, als sei sie ein ganz passables Licht. Oder wir denken, wir könnten die innere Spannung abbauen, indem wir uns der Finsternis voll Zorn und wie besessen entgegenstellen und wären dann ein Spiegelbild von ihr. Das kann für gewöhnlich aus einem selbst jeder leicht sehen. Nenn die Finsternis nicht Licht, sondern nenn sie Finsternis, sagt er hier. Das ist ein spannender Gedanke. Haben wir nicht die Pflicht, immer das Gute zu sehen, über das Gute zu reden, Hoffnung zu verbreiten? Wie können wir da Finsternis Finsternis nennen? Ist das nicht deprimierend? Aber das sehen wir hier auch im Psalm. Hier wird nicht drumherum geredet, ihnen geht's nicht gut. Egal, ob die Finsternis von außen über mich hereinbricht oder von innen kommt, in der Depression, in der Einsamkeit, dieser Realitätscheck, dass Finsternis wirklich Finsternis ist und auch sein darf, ist wichtig. Dieses Schönreden oder dieses Motto, ist ja alles jetzt nicht so schlimm oder stell dich nicht so an oder wird schon wieder, hilft nicht und hilft auch dieser Welt nicht. Wir brauchen eine Umkehr, wir brauchen eine Neuausrichtung und die fängt damit an, dass wir Dunkelheit Dunkelheit nennen. Bei mir selbst, wenn bei mir Finsternis ist, wenn ich vielleicht im Leben von anderen Menschen Finsternis verursacht habe, aber auch im großen Kontext. Die Dinge, die schlecht sind, können wir nicht einfach gut nennen. Das ist der erste Schritt auf unserer Reise. Das ist im Grunde die Umkehr, Finsternis auch als Finsternis zu benennen. Es gibt übrigens dieses Prinzip auch im Neuen Testament. Das ist sehr spannend. Auch so eine Geschichte, an die man ja denkt in der Adventszeit, ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und der hatte einen Job, bis sein Kopf auf einem silbernen Tablett landete. Sein Job war, tut Buße, kehrt um, das Himmelreich ist nah. Das sollte er sagen. Das war seine Botschaft. Es war keine schöne Botschaft. Hat ihm den Kopf gekostet. Aber bevor Jesus kommt und das Licht bringt und das Reich Gottes beginnt, muss erstmal einer sagen, jetzt ist es dunkel. Jetzt braucht es Buße, jetzt braucht es Umkehr. Eine Neuausrichtung. Und noch ein Grund, warum wir das brauchen, ist, dass wir das Licht nicht als Licht erkennen, wenn wir nicht die Dunkelheit als Dunkelheit bezeichnen. Das bringt uns zur zweiten Etappe, zur Dämmerung. Wie einige von euch wissen, meine Frau Marianne ist Norwegerin. Das heißt, wir verbringen Sommer und Winter oft in Norwegen. Und gerade in der Winterzeit ist es da ja noch um einiges dunkler als hier in Berlin. Kaum vorzustellen. Aber im Norden Norwegens ist zum Beispiel heute nicht die Sonne aufgegangen. Am 10. Dezember gab es in Tromsø, einer sehr nördlichen Stadt, 5 Stunden Dämmerung heute, aber keinen Sonnenaufgang. Das ist das Spannende. Dort, wo es keinen Sonnenaufgang gibt, ist die Dämmerung sehr viel länger. Aber diese Dämmerung ist ja jetzt nicht unwichtig. Die sagt uns nämlich, dass die Sonne nicht einfach weg ist. Wir können sie nur gerade nicht sehen. Und dieses Bild der Dämmerung beschreibt wunderbar die Situation von diesem Psalm 85. Das ist diese Spannung von Anwesenheit und Abwesenheit Gottes. Die Sonne sehen wir nicht, aber irgendwie dämmert es am Himmel. Und die Reise aus der Dunkelheit ins Licht hat vor allen Dingen mit einer veränderten Wahrnehmung zu tun. Und das ist besonders in den sehr dunklen Nächten Norwegens spannend, wann man das erste Licht sehen kann. Das ist viel früher, als wenn man vielleicht die Sonne dann sehen kann. Eine veränderte Wahrnehmung, die uns hilft, das Licht zu sehen, wo sonst nur Dunkelheit ist. Und das sehen wir auch hier in Psalm 85. Da sieht das Ganze so aus. Und ich lese nochmal Verse 2 bis 4 und Verse 10 bis 12. Und ich lese ganz bewusst aus einer anderen Übersetzung, als wir gerade gehört haben, als Luther es übersetzt hat. Und vielleicht fällt euch auch auf, wenn ihr versucht, das mitzuverfolgen, was denn anders ist. Also, andere Übersetzung, aber Vers 2 bis 4. Du hast wieder Gefallen gefunden, Jahwe, an deinem Land. Du hast wiederhergestellt den Uranfang Jakobs. Du hast vergeben die Schuld deines Volkes. Du hast zugedeckt all ihre Sünde. Du hast zurückgezogen deinen Grimm. Du hast dich abgewandt von der Glut deines Zornes. Und dann ab Vers 10. Wahrlich, nahe ist denen, die ihn fürchten, sein Heil, dass die Herrlichkeit wohne in unserem Land. Güte und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Vielleicht fällt euch auf, was anders ist. Luther übersetzt diese ersten Verse als so eine Art Rückblick. Damals war Gott gnädig. Damals irgendwann war er mal gut zu uns. Er übersetzt es als etwas, was mal geschehen ist, was jetzt aber gerade nicht da ist. Und es ist eine Erinnerung, dass Gott zwar gnädig ist, aber es ist unbefriedigend. Die Verse 10 bis 12 sind dann ein Ausblick in die Zukunft. Eine Zukunft, in der Gott zusagt, dass es irgendwann mal wieder Frieden und Gerechtigkeit, Güte und Treue geben wird. Diese Übersetzung von Luther spiegelt ein sehr alltägliches Problem wider. Christoph, hast du auch mal einen Schluck für mich? Das wäre nett. Ja, Wasser gerne. Viele meiner Gedanken spielen sich in der Vergangenheit ab. Ich ringe damit, was mal war. Ich denke darüber nach, wie gut es damals war oder was alles schiefgelaufen ist. Und der andere Teil meiner Gedanken spielt in der Zukunft, in dem, wie es eigentlich sein sollte. Ich träume vom Ideal. Ich sinniere darüber nach, was meine Bedürfnisse sind, meine Sehnsüchte. Dankeschön. In meinen Beziehungen zu Menschen, in meinen Beziehungen zu Gott. Und natürlich auch all das, was ich mir wünsche vom Leben. Und das ist ja auch nicht falsch. Wir müssen über Vergangenes nachdenken, um daraus vielleicht zu lernen. Wir müssen aber auch über die Zukunft nachdenken, um Pläne zu machen. Das ist kein Problem. Aber, und das ist wirklich ein entscheidendes Aber, um diesen Psalm richtig zu verstehen, dieser Psalm redet nicht nur über die Vergangenheit oder nur über die Zukunft, sondern was hier passiert, ist etwas unglaublich Spannendes. Es ist etwas, was im tiefsten Sinne Advent bedeutet. Denn die Kategorie in dieser Psalm ist ein prophetischer Psalm. Das hatte Luther irgendwie verpasst. Ich lese euch nochmal diese entscheidenden Sätze in dieser anderen Übersetzung von übrigens Erich Zenger, einem ganz tollen Theologen, vor. Du hast wieder Gefallen gefunden, du hast wiederhergestellt, du hast vergeben, du hast zugedeckt, du hast deinen Grimm zurückgezogen, du hast dich abgewandt von deinem Zorn. Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Der Psalmist betet diesem Psalm so, als ob die Zukunft schon eingetreten ist. Er holt sozusagen die Zukunft ins Jetzt. Und das ist mit einem chronologischen Zeitverständnis nicht zu verstehen. Meine Uhr läuft chronologisch, aber die Zukunft, von der hier gesprochen wird, wird ins Jetzt geholt. Die ist schon eingetreten. Man spricht auch von prophetischem Perfekt, für alle, die gerne solche Begriffe mögen. Man kann das aber auch mit dem Film Zurück in die Zukunft vielleicht ein bisschen sich verdeutlichen, denn der Prophet steigt dir sozusagen in eine Zeitmaschine, eine imaginäre Zeitmaschine, reist in die Zukunft, sieht, wie toll diese Zukunft aussieht und nimmt diesen Gedanken mit ins Jetzt, wieder zurück ins Jahr 1976. Aber die Zukunft ist Realität. Er hat ein umfassendes Bild von Zeit, die nicht chronologisch läuft. Zeit ist etwas Synchrones in der Bibel. Zukünftiges kann so wahrgenommen werden, als ob es schon passiert ist. Ist übrigens auch im Neuen Testament sehr oft zu sehen. Jesus spricht ja immer vom Reich Gottes, was herbeigekommen ist. Aber gleichzeitig lesen wir, dass das Reich Gottes noch nicht da ist. Es ist da und es ist nicht da. Ja, was ist es denn? Es ist nicht logisch zu begreifen. Und seht ihr, nichts anderes feiern wir in der Adventszeit. Wir holen die Vergangenheit und die Zukunft in die Gegenwart. Wir denken nicht nur an morgen, sondern wir denken auch an das, was irgendwann mal ist, und wir nehmen alles mit, was schon passiert ist. Wir feiern das erste Kommen Christi, die Geburt in Bethlehem, und wir warten auf das zweite Kommen, auf das Wiederkommen. Und während wir noch warten, handeln wir aber jetzt schon, als ob das Reich Gottes da ist. Adventszeit ist Dämmerungszeit. Man sieht das Licht selber nicht, aber man sieht Licht, da wo andere vielleicht nur Dunkelheit sehen. Eine Zeit, in der wir das Licht indirekt sehen und dennoch wissen wir und glauben wir, dass es da ist. Und das verändert garantiert unsere Wahrnehmung auf diese Welt. Wir können nämlich so auch in dunklen Zeiten an das Licht glauben. So wie der Psalmbeter die Zukunft in die Gegenwart holen kann. Und das bringt mich zum dritten Wegpunkt, zum letzten, zum Licht. Und da möchte ich gerne über zwei Aspekte sprechen, weil es ist natürlich spannend, wenn wir hier hauptsächlich uns in der Dämmerung befinden, wie kann denn das Licht dann bei uns jetzt schon anbrechen? Wie kommen wir ins Licht? Vers 10 lese ich nochmal vor. Seine Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne. Das ist so ein bisschen verschwurbelt beschrieben, aber was hier gemeint ist, dass Gottes dauerhafte Präsenz jetzt schon da ist. Gottes Herrlichkeit, seine Ehre ist uns jetzt schon versprochen. Wir können jetzt daran anzapfen. Das ist die Geschichte der ganzen Bibel. Das ist die Geschichte des, vor allen Dingen von Jesus und dem Heiligen Geist. Und dass es immer jemand gibt, der da ist. Der Beistand, der jetzt hier da ist, zugänglich. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie eine zu oft gehörte Schallplatte, weil wir haben da sehr oft drüber geredet. Ich habe da sehr oft drüber geredet. Aber was hier gesagt wird, ist eigentlich gelebte Kontemplation. Und damit meine ich die Wahrnehmung Gottes im Hier und Jetzt. Auch wenn es dunkel ist, nehme ich die Dämmerung, nehme ich das Licht wahr. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir alle zu so kleinen, nicht prophetische Perfekte, sondern nee, auch nicht perfekte Propheten, aber zu kleinen Propheten werden, die das Prophetische perfekt beherrschen, die in der Lage sind, die Zukunft in die Gegenwart zu holen, das Licht in die Dämmerung zu holen. Das hat die Welt bitter nötig, hier um uns herum. Sie braucht Menschen, die in der Lage sind, auch in Zeiten der Dunkelheit so zu leben, als ob das Licht schon da ist. Die ernst nehmen, dass Gottes Zusagen jetzt schon gelten. Auch wenn wir das Licht gerade vielleicht am Horizont erahnen können. Das ist was anderes als Naivität. Das ist was anderes als Schönreden. Das ist Glaube. Weiter sagt Richard Rohr: Unsere christliche Weisheit besteht darin, dass wir die Finsternis Finsternis nennen und das Licht Licht und dass wir lernen, wie wir im Lichtleben aktiv sein können, sodass die Finsternis uns nicht überrollt. Weise ist es, mitten in der Finsternis voll Hoffnung zu warten und aktiv zu sein und dabei niemals an dem Licht zu zweifeln, dass Gott selbst immer da ist und dass auch wir sind. Das ist der enge Geburtskanal Gottes in die Welt. Durch die Finsternis hindurch in ein immer größeres Licht. Nochmal. Im Licht, mit dem Licht zu leben, mit dem prophetischen Perfekt, heißt nicht, dass wir hoffnungslose Optimisten sind. Unser Leben ist auch oft dunkel. Aber es bedeutet doch, dass wir Hoffnung haben. Dass durch die Dunkelheit hindurch das Licht immer heller scheint. Weil das ist die Bewegung der Geschichte. Das ist die Bewegung, die wir im Neuen Testament sehen. Ein Kind wird geboren, etwas Zerbrechliches, etwas, von dem alle sagen, das bedeutet nichts. Bis auf ein paar wenige, die das schon am Anfang verstehen. Aber es kommt durch sehr viel Dunkelheit Licht in die Welt. Eine Sache noch, was meint das noch praktisch? Sehr prägnant hier nochmal Vers 11 und 12. Ich lese auch nochmal diese Übersetzung von Erich Zenger. Wahrlich, nahe ist denen, die ihn fürchten, sein Heil, dass die Herrlichkeit wohne in unserem Land. Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Eine kleine Ergänzung zu diesem Wörtchen geküsst. Hier steht nämlich ein tolles Wortspiel im Hebräischen. Hier steht nicht nur küssen, hier steht gleichzeitig auch kämpfen. Also ein Kuss mit sehr viel Beißen auf die Lippen, könnte man sagen, so bis das Blut spritzt. Es ist eine realistische Einschätzung von diesem Kampf zwischen Güte und Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden. Es ist praktische Leben im Licht ist kein romantisches Geknutsche, sondern es ist erkämpft. Es ist ein leidenschaftlicher Kuss. Der andere Richard Foster, von dem ihr auch was abgedruckt habt, beschreibt so ein bisschen in seinem Buch, wie dieses Licht so langsam erkannt wird von den Propheten. Er nennt da drei Beispiele, unter anderem auch diesen Text, den wir heute lesen aus Psalm 85. Aber er fängt an bei Jeremia, ihr könnt das mitlesen. In einer besonders zärtlichen Szene beklagte Jeremia den Betrug und die Gier der Propheten und Priester, indem er sagte, sie heilen den Schaden meines Volkes nur oben hin, indem sie sagen, Friede, Friede, und es ist doch nicht Friede. Im Wesentlichen hatte Jeremia eine Klage gegen die Verletzung der Berufspflicht der selbsternannten religiösen Quacksalber erhoben. Sie hatten ein Pflaster über eine klaffende soziale Wunde gelegt und sagten, Shalom, Shalom, alles wird gut. Aber Jeremia donnerte tatsächlich, En Shalom, alles ist nicht gut. Gerechtigkeit wird verschmäht, die Armen unterdrückt, die Weise wird ignoriert. Hier gibt es keine Ganzheit oder Heilung. Aber der heilende Friede Gottes wird nicht für immer verschmäht werden. Jesaja sah einen Tag voraus, an dem die Versöhnung zwischen den Menschen Wirklichkeit werden würde. Ein Tag, an dem Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit herrschen würden. Eine Zeit, in der die Ganzheit des Frieden Gottes herrschen wird und die Menschen im Licht des Herrn wandeln. Und jetzt noch zu unserem Text. In einer besonders ergreifenden Passage bringt die Schrift die drei hebräischen Konzepte zusammen, die wir studiert haben. Gerechtigkeit, Mitgefühl und Frieden. Güte und Treue begegnen einander und Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wir haben gestern an unserem Gemeindetag auch kurz über diesen Vers nachgedacht und haben das schon mal so ein bisschen durchgespielt. Was passiert, wenn es nur Frieden gibt, aber keine Gerechtigkeit? Oder wenn es nur Gerechtigkeit gibt und keinen Frieden? Frieden ohne Gerechtigkeit ist fauler Friede, feiger Friede. Da geht es mir gut und sonst keinem. Ich habe meinen Frieden, aber es gibt keine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ohne Frieden ist vielleicht autoritativ, unbarmherzig, unfrei. Es ist das Kreuz ohne die Auferstehung. Es gibt keinen Platz für Gnade. Ich bin verurteilt, aber ich bin nicht frei. Und das Gleiche sehen wir auch bei diesem zweiten Wortpaar, das hier so romantisch, leidenschaftlich den Kuss hinlegt. Die Güte und die Wahrheit. Güte ohne Wahrheit, Treue und Wahrheit ist das gleiche Wort, das kann man so und so übersetzen. Güte ohne Wahrheit ist tatsächlich nichts anderes als eine Lüge. Und Wahrheit ohne Güte findet kein Gehör. Wer nur Wahrheit spricht und dabei keine Liebe hat, stellt sich über die andere Person und erreicht niemanden. Im Licht zu leben heißt also jetzt zusammengefasst, dass ich diese so unterschiedlichen Dinge zusammenbringen kann. Das, was zunächst nicht zusammenpasst. Dass ich mich auf dieses leidenschaftliche Ringen einlasse und dass ich durch meinen Einsatz dafür, dass Friede und Gerechtigkeit, Güte und Treue und Wahrheit, dass all das zusammenkommt und so tatsächlich kleine Lichter, kleine Zeichen der Hoffnung entstehen. Wir werden immer wieder abwechselnd Dunkelheit erleben, Dämmerung und manchmal auch das Licht. Aber der Advent sagt uns, dass wir jetzt schon Hoffnung haben dürfen, dass das Licht tatsächlich da ist. Es ist nicht verschwunden, es dämmert schon. Ich komme zum Schluss. Ich habe euch was ausgedruckt. Das wollen wir gleich auch singen, das Lied anstatt des Liedes, was da im Heft steht. Ist ein Gedicht. Ihr könnt das mal hier so durch die Reihen geben. Ein Gedicht, das vertont wurde. Ein bekanntes Adventslied. Gibst du mir mal eins noch? Danke. Von Jochen Klepper. Jochen Klepper ist einer der berühmtesten deutschen Dichter und vor allen Dingen Liederdichter für die evangelische Christenheit. Und Jochen Klepper starb ziemlich genau auf den Tag genau, in der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1942, also vor 75 Jahren, heute Nacht, indem er sich zusammen mit seiner jüdischen Frau und seiner halbjüdischen Stieftochter das Leben nahm. Dieser Tag, den er in diesem Gedicht als nah herbeigekommen beschreibt, als diesen Morgenstern, der scheint in der Nacht, die vorgedrungen ist, den hat er nicht mehr sehen können, weil es kurz davor stand, dass seine jüdische Familie deportiert werden sollte. Und das zeigt, wie fragil unsere Hoffnung ist, aber es zeigt auch, wie in diesem Lied damit gerungen wird, dass die Nacht nicht das letzte Wort hat. Die Dunkelheit ist besiegt, die Dämmerung ist da. Und wenn das vielleicht jetzt ein bisschen eine Mollnote ist für die Adventszeit, dann ist auch das okay. Ich lese es einmal vor, die Strophen 1, 3 und 5 habe ich mal abgedruckt. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet, seit eure Schuld geschah. Nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Wir sind einen Moment still, dann sagt Benjamin einige Worte zum Abendmahl und dann singen wir zusammen das Lied.